Wenn ihr an einer Stelle nicht gut versteht, bitte melden. Man muss da immer nahe dran sein und wäre schade, wenn man dann nur die Hälfte hört oder nur Bruchstücke hört. Ich darf ganz herzlich grüßen. An der Stelle eine Bemerkung, auch wenn unser Auto manchmal nicht am Parkplatz steht, für alle, die dann unruhig werden, das parkt manchmal aber anders, weil es inzwischen Strom braucht und den gibt es da hinten nicht, den gibt es woanders. Entschuldigung, dass da heute Morgen der Puls ein bisschen nach oben ging auf dem Weg hierher. Wir haben heute den letzten Sonntag nach Epaniphas. Epaniphas, Feiertag am 6. Januar. Ich als Kind und bis vor kurzem war das für mich immer das Fest der Heiligen Drei Könige. Das gibt's auch. Also dieses Sinnbild gibt's eben auch für diesen Sonntag, für diesen Festsonntag. Aber letztendlich ist ist das Erscheinungsfest und wie deutlich die Unterschiede sein können, sieht man in unserer Familie. Gertrud hat mir gesagt, ja, für uns war das immer Schutzerscheinungsfest und bei uns waren das immer die Heiligen Drei Könige, der 6. Januar. So. Du hast es schon gelesen.
Ich lese heute auch nochmal so. Geh mal weg. Den passenden Wochenspruch über dir geht auf, der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Jesu erscheinen und der Petrus, das habe ich da Predigttext heute auch aus dem Petrusbrief, und der Petrusbrief erinnert an dieser Stelle noch einmal an sein Erscheinen, wo Jesus auf dem Berg verherrlicht wurde. Und er schreibt in dem Brief, wir waren dabei, ist die große Überschrift über diesen Text, den ich jetzt zu Beginn lesen möchte. Die Verklärung Jesu und das prophetische Wort. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam, von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist, denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Soweit zum Text heute. Wem die Geschichte jetzt der Einleitung bekannt vorkommt, ja, das ist dann kein Irrtum, die habe ich hier schon mal gebracht, aber die passt leider ein zweites Mal perfekt. Ist Jesus wirklich da draußen? Ein kleiner Junge fürchtet sich sehr vor der Dunkelheit. So sehr, dass er abends nicht mehr gerne vor die Tür geht. Und am schlimmsten ist es, wenn er hinter auf die Terrasse muss, sei es stockfinster und dunkel. Und da kommt dann gleich der dunkle Garten. Und da will er bei Dunkelheit nicht mehr raus. Aber eines Tages war es wieder soweit, am Abend. Die Mutter sagt zu ihm, geh doch bitte nach hinten auf die Veranda und bring mir den Besen. Ich mag nicht, es ist so dunkel. Sagt die Mutter, aber du musst dich doch gar nicht fürchten. Denk einfach daran, dass Jesus da draußen ist und dass er auch auf dich aufpasst. Der Junge möchte nicht, geht dann doch zögerlich. Und seine Mutter bekräftigt ihn. Jesus ist überall, ganz sicher. Jesus ist auch da draußen. Und er ist stets bereit, dir zu helfen. Und so denkt er noch einen Moment nach und geht mit tiefem Seufzer nach draußen, geht Richtung Veranda, macht die Tür auf und ruft laut ins Dunkel, Jesus, wenn du da draußen bist, bring mir den Besen. Manchmal geht es uns wahrscheinlich ähnlich wie diesem kleinen Jungen. Uns ist immer erzählt worden, in Predigten, in Gesprächen, in Büchern, Jesus ist da, ja, er ist immer bei dir, er ist da draußen. Und du musst dich nicht fürchten. Ja, und er kommt auch wieder. Er kommt wieder und wird alles neu machen. Aber die klugen Leute sagen dann wieder, das ist doch ein Märchen. So funktioniert die Welt doch nicht. Wir sind allein mit unserer Furcht und mit unserer Finsternis. Da ist niemand, der bei uns wäre, der uns schützen würde. Wir sind auf uns gestellt. Und schon gar nicht kommt es am Ende zu einem großen Showdown, wo dann wirklich getrennt wird nach Gut und Böse und wo das Böse verschwindet und die Welt ein Land sein wird, mit Honig, wo Milch und Honig fließt. Vergesst es. Da ist niemand. Und so ging es offensichtlich auch damals schon in der Gemeinde, an der Petrus jetzt einen Brief schreibt oder einen Brief geschrieben hat, den wir heute gelesen haben, ein Abschnitt daraus. Auch dort hat man den Menschen gesagt, Jesus ist da. Jesus ist da für die kleinen Sorgen und für die großen Sorgen. Ihr könnt euch auf ihn verlassen. Und ja, er wird wiederkommen. Und er wird bald, er wird sehr bald wiederkommen. Er wird zum zweiten Mal, zum entscheidenden Mal kommen. Jesus kommt bald wieder. Dann hört das Warten auf, Ende aller Sorgen, Bye-bye, Leid und Tod. Dann wird alles hell, dann wird alles neu. Aber die Gemeinde auch damals musste die bittere Erfahrung machen, Jesus ließ auf sich warten. Er kam nicht. Die Zeit verging, es sind Menschen gestorben und haben das Wiederkommen Jesu nicht erlebt. Es wurden Menschen neu geboren, es wurden in der Gemeinde Feste gefeiert, es wurden Taufen gefeiert. Jesus kam nicht, der Alltag kehrte ein. Die Gemeinde diente den Menschen und erzählte vom Evangelium, aber der Herr kam nicht. Das große Finale ließ auf sich warten. Und auch im Kleinen war er nicht immer zur Stelle. Auch im Kleinen hat man den Eindruck, wo ist er denn? Und allmählich wurde es unruhig in der Gemeinde. Einige fingen an zu wanken, andere fingen an zu spotten. Der Lauf der Welt ändert sich doch nicht, er kommt doch nicht, alles nur Fake News. Die Gemeinde geriet in Straucheln, draußen die Spötter, die sie verlachten, drinnen die sich sagten, na wenn er nicht kommt, ja wenn das alles nur ein großer Irrtum war, dann lasst uns doch leben wie bisher auch. Dann lasst es uns doch gut gehen. Und dazwischen waren immer noch die auch, die trotzdem festhalten wollten, die gesagt haben, nein, wir warten, wir haben die Verheißung, wir wollen auf ihn warten. Jesus, bist du wirklich da draußen? Warum kommst du nicht? Wenn du wirklich da draußen bist, dann sag's uns, wie es weitergehen soll. Schmerzhafter Normalzustand. Damals in der Gemeinde, Hoffnung ad acta. Ja, es scheint der Normalzustand zu sein, dass es uns so schmerzt. Je ernster wir die Sache mit Jesus nehmen, desto mehr quält es uns doch, wenn er nicht kommt. Jetzt nicht bei unseren kleinen Sorgen, und schon gar nicht bei unserer großen Sache, dass er wiederkommt, strahlend, mächtig, für das Gute, kompromisslos gegen das Böse und in allem voller Erbarmen für uns Menschen. Vielleicht aber haben auch nicht wenige, auch bei uns, die große Hoffnung schon ad acta gelegt. Beim Glaubensbekenntnis sprechen wir sie noch mit. Ja, er wird kommen, aber im Herzen spielt es wenig Rolle oder keine Rolle mehr. Und auch nicht, dass wir das jetzt abstreiten. Aber es spielt halt keine Rolle mehr in unserem Leben und in unserem Herzen. Es ist doch genug, wenn mein Glaube mir im Alltag hilft und ich ihn um Hilfe bitten kann, ums tägliche Brot, um Verzeihung im Versagen, um Kraft in den Versuchungen. Das ist doch nicht wenig. Aber das Große, nein, das Große ist zu groß, um nach 2000 Jahren immer noch darauf zu hoffen. Die Frage, die sich Petrus stellt, lautet, wie halten wir durch, wenn der Glaube Geduld verlangt? Sehr, sehr viel Geduld. Wie schaffen wir das, dran zu bleiben, den langen, mühsamen Weg zu gehen? Wie halten wir das aus? Wie halten wir durch? Und an der Stelle ist schon erwähnenswert, diese Probleme, wenn wir sie haben, die haben nicht wir heute, sondern die hatte die Gemeinde damals auch schon. Auch da war es mühsam, auch da war Ungeduld und Verzagen, weil Jesus nicht kam. Auch die Christen damals wussten nicht, wie sie damit umgehen sollten. Sie sprachen offen darüber, sie suchten Lösungen und blieben aber standhaft. Ist das nicht gut? Sie kannten es, wussten darum, sprachen offen darüber, suchten Lösungen und dabei blieben sie aber standhaft. Es ist also keine Katastrophe, wenn uns der Glaube nicht leicht fällt, wenn uns an manchen Stellen wirklich fast der Atem ausgeht. Es ist keine Katastrophe. Wichtig ist, dabei zu bleiben. Dass wir Mühe haben, ist nicht überraschend. Überraschend ist eher, dass wir immer wieder spüren, irgendwas hält uns doch. Irgendwie geht es weiter. Irgendwann merken wir, wir können nicht anders, trotz allem. Stocknüchtern und wieder alle Zweifel. Und es ist auch nicht der Mut der Verzweiflung, der uns da nicht aufgeben lässt. Es ist anders, weil er sein Wort gegeben hat und er hat unser Herz erobert. Wohin sollen wir gehen? Da fragten die Jünger damals mal. Und wir fragen uns auch, wohin sollten wir denn sonst gehen? Also bleiben wir. Aber wie ist das auszuhalten? Und hier geht Petrus jetzt, Folien weiterklicken ist auch sinnvoll. Die Menschen, garstige Gäste. Die müssen wir jetzt heute leider, die müssen wir ausblenden. Ich sage die Überschriften dazu. Ihr könnt nachher Gertrud fragen, wie das heute Morgen verlaufen ist, als ich versucht habe, noch die PowerPoint zu machen. Gertrud kann das berichten. Das ist nicht rühmlich für mich, ich selber will es gar nicht erzählen, aber Gertrud kann es euch berichten. Ja. Der erste Teil, ja, wir glauben, aber wie schaffen wir es, glauben und nicht sehen? Wie schaffen wir diesen Konflikt in uns, glauben und nicht sehen? Und da will uns Petrus jetzt Antworten geben. Da will uns Petrus helfen. Und die erste Hilfe, er geht mehrere Lösungen durch. Er begründet auch etwas später im Brief, mehr vor der Kopf, warum Jesus immer noch nicht wieder da ist. Jesus, so sagt er, ist kein zu spät Kommer. Jesus plant und Jesus hat Geduld. Und wenn er später kommt, dann möchte er noch vielen Menschen die Chance geben, von ihm zu erfahren, ihn anzunehmen. Das kommt später im Text. Das, finde ich, ist mehr so ein Thema für den Kopf, eine Lösung für den Kopf. Verstehen, warum er noch nicht kommt. In dem Abschnitt heute, da geht es mehr um das Herz. Oder da geht es um das Herz. Und da gibt es dann andere Lösungen. Eine Lösung für unser Herz. Wie halten wir das durch, die lange Strecke, das nicht enden wollende Warten, die Enttäuschung im Alltag? Petrus gibt uns zwei Hilfen an die Hand. Erste Hilfe, sagt Petrus, wir waren dabei. Die erste Hilfe geht so. Hört auf uns, denn wir waren dabei. Erscheinungsfest. Petrus wirft alles in diese Waagschale. Wir wissen, wovon wir reden, denn wir waren dabei. Wir waren dabei auf dem Berg damals. Wir waren dabei, vor unseren Augen wurde Jesus, unser Meister und Lehrer, verwandelt. Wir haben das erlebt. Wir haben die Herrlichkeit gesehen, diesen überirdischen Glanz. Ein Licht, das wir kaum ertrugen, eine Herrlichkeit, die uns auf die Knie warf, eine Stimme aus einer anderen Welt, klar, hell, mit Kraft. Wir können es nicht besser sagen. Dies ist mein lieber Sohn, ihn liebe ich. Auf ihn lege ich all mein Wohlwollen. Er spricht und handelt in meinem Auftrag mit der Autorität des Himmels. Und Petrus berichtet und sagt, fortan sahen wir Jesus in einem anderen Licht. Es sollte sich nie mehr wiederholen. Und einmal war auch mehr als genug. Jesus, Gottes lieber Sohn, Jesus verherrlicht von Gott. Jesus mit der Kraft und Autorität des Himmels. Und wir waren dabei. Wir haben das gesehen. Ihr könnt euch darauf verlassen, es ist kein Märchen. Auch wenn uns die Worte fehlen, besser zu sagen, Jesus ist es. Er ist es, der lang Erwartete, der heiß Ersehnte, der wirklich sagen kann, ja, ich kann es. Er ist da draußen und deshalb bleibt am Ball. Habt Geduld, er ist es. Also, wir waren dabei, sagt Petrus, dieser Gemeinde, dieser zweifelnden, suchenden Gemeinde. Wir waren dabei. Und tolle Hilfe, sagten die damals vielleicht und sagen wir auch heute vielleicht. Tolle Hilfe, ihr wart dabei, wir aber halt nicht. Ihr habt es mit euren eigenen Augen gesehen, wir haben nichts gesehen, nichts. Und in einem älteren Brief schreibst du auch Petrus, ihr habt Jesus lieb, obwohl ihr ihn nicht, obwohl ihr nicht seht. Warum soll das also eine Hilfe zum Glauben, zum Durchhalten sein, dass ihr Glücklichen, das gesehen habt, aber wir halt nicht? Was bitte nützt es uns, wenn es schwer wird, wenn die Anfechtung uns plagt? Warum hält das den Glauben am Laufen, wenn wir so lange und so vergeblich warten, dass ihr ihn gesehen habt, aber wir nicht? Petrus hat an der Stelle zwei Absichten, wenn er uns daran erinnert, wir waren dabei. Die eine Absicht ist ganz klar, ja, er ist Zeuge, ihr könnt uns vertrauen. Wir erzählen doch keine Märchen. Die andere Absicht ist nicht ganz so offenkundig, dafür aber doch wichtiger. Petrus malt hier ein Bild. Er zeigt uns Jesus, den wir nicht sehen können, in einer Geschichte. Es gibt eine Geschichte darum. Er zeigt uns, was wir nicht sehen würden, wenn wir sehen könnten. Er zeigt uns, was wir sehen würden, wenn wir sehen könnten. Das ist alles, was uns jetzt schon offen steht. Die Augenzeugen werden dann zu Augenöffnern. Die direkt dabei waren, erlauben uns einen Blick aus zweiter Hand. Und die schlechte Nachricht ist, mehr gibt's nicht für uns. Den Blick aus zweiter Hand, mehr kriegen wir nicht. Und unser Problem ist ja genau, dass unser Herz, so wie es ist, das nicht kann. In den Himmel schauen und es sehen. Weil unser Herz an der Stelle versperrt ist, weil wir es aus unserem Herz direkt nicht sehen können. Es kann unser verwirrtes, unser verdrehtes, unser aufsässiges Herz nicht in den Himmel schauen. Und es auch nicht nur in Nähe eines Blickes in den Himmel haben. Aber trotzdem will Petrus, dass wir unsere Augen offen lassen, dass wir uns dem geben, hingeben, was er uns sagen will, die Geschichte, was er uns zeigt und erzählt, dass sie uns in den Kopf kommt, dass sie in unser Kopfkino kommt, dass wir sie ausmalen. Die drei Zeugen, was sahen und hörten sie? Sie sind das Medium, das Mittel, das Äußere, das uns gewährten aus zweiter Hand, das uns das sagt aus zweiter Hand. Und Petrus ist überzeugt, damit kommt man schon ein Stück weit im Vertrauen und im Glauben an das. Wie soll uns das trösten und bei der Stange halten, wenn das Warten so lang wird und uns Mühe macht? Die Antwort überrascht uns, aber sie kann einen Weg zum Durchhalten und im Glauben empfehlen. Die Überschrift dieser Antwort könnte lauten, Bilder einer Ausstellung. Etwas weniger dunkel, schaut euch die Bilder der Augenzeugen an. Diese Antwort überrascht uns nochmal. Sie lautet nicht banal, lest doch einfach in der Bibel. Sie lautet, schaut euch die Bilder an, die ihr dort seht, wie in einer Ausstellung. Schaut auf die Berichte der Augenzeugen. Schaut mit ihren Augen auf Jesus. Macht die Augen auf und schaut so Jesus an. Die Augenzeugen helfen euch dabei, weil euer Herz das nicht kann. Ich will es noch konkreter sagen. Die Christenheit hat große Häuser gebaut, Dome, Kathedralen, erhaben, mächtig. Und manchmal hat der Luft wegbleibt, wenn wir da eintreten. Und das haben sie gemacht, um einen Teil der Erhabenheit Gottes und der Herrlichkeit Jesu in unser Herz zu geben. Die Christenheit hat Bilder gemalt und Musik komponiert, damit wir sehen, was die Augenzeugen sahen mit dem Herzen und mit der Seele und mit allen Sinnen. Die Christenheit hat aber noch ein Haus gebaut. Sie hat ein Haus in die Zeit gesetzt, das Kirchenjahr mit seinen Festen und Feiern, Weihnachten, Epiphanias, Ostern, Pfingsten und so weiter. Mit jedem Sonntag ist ein Bild der Augenzeugen verbunden. Das Kind in der Krippe, der 12-jährige Sohn im Tempel, Jesus auf dem Berg im strahlenden Licht, Jesus auf den Straßen in Judäa, Jesus der Bergprediger, Jesus der Arzt, der streitbare Lehrer, Jesus, der mit den Zöllnern Feste feierte, Jesus, der Jünger bildete, bis sie lebendige, mündige Nachfolger sind. Jesus, der Sünden vergibt, Jesus, der das Leid auf sich zieht, Jesus, der unsere Schuld ans Kreuz trägt, Jesus, der aus dem Grab als Sieger hervorgeht. All diese Bilder können wir sehen, wenn wir uns dem stellen, wenn wir in Gottes Wort lesen. Die Idee ist ganz einfach. Folgt den Augenzeugen, hört ihre Geschichten, schaut mit ihren Augen auf Jesus. Seht jede Woche einen etwas anderen Aspekt, nehmt immer wieder mehr und besser in Augenschein, was es jetzt da schon zu sehen gibt, was wir jetzt da schon sehen können von Jesus. Und ihr werdet merken, wie euer Herz sich füllt mit starken Bildern der Augenzeugen. Und ich kann jetzt jeden verstehen, da könnte ich auch dazu gehören, der sagt, Kirchenjahr, Kirchenjahr, hör uns doch auf mit Kirchenjahr, das ist doch aus vergangener Zeit, das ist doch nur traditionell, das ist doch nur eingetretene Pfade. Nein, kann man so sehen, mag sein. Aber das zu verlassen, zu sagen, ich möchte das hören, was mir gerade liegt, ich möchte die Musik hören, die mich gerade bewegt und nicht nach dem Schema vorgehen, hat leider eine Nebenwirkung. Unser Blick auf Jesus wird enger und wird schmaler, ärmer, eingeschränkter, nebulöser. Es ist so, als schauen wir in ein Familienalbum und gucken immer nur das eine Bild. Immer nur das eine Bild. Er schlägt immer die Seite auf das eine Bild. Ich bin ja kein Familienalbum-Seher oder Fan. Aber jetzt gibt's bei uns im Haus tatsächlich Alben von meiner Kindheit, von Gertruds Kindheit, von der Kindheit unserer Kinder. Und das war aber schon letztes Jahr, habe ich mal aus dem Regal eins rausgenommen, habe mich in den Sessel gesetzt und habe das durchgeblättert. Und da wurden Ereignisse und Geschichten lebendig in einer Intensität, das hätte ich nie erwartet. Aber wichtig war, dass ich es Seite für Seite durchgeblättert habe und nicht einfach nur das eine und dann hin und her und gibt es sonst noch was? Nein, Seite für Seite, dann wird's lebendig. Und so verstehe ich auch das Kirchenjahr, dass es uns immer wieder neu an Stellen führt, wo wir innehalten können und wo wir das lebendig werden lassen können. So sehen wir immer mehr und immer reicher, wer Jesus war, an dem wir hängen mit Leib und Seele. Er ist eben nicht nur der am Kreuz für uns starb, weil das fällt uns ja meistens schon gleich ein. Er ist der sich als Kind in die Krippe legt. Er ist der als Kind schon Flüchtling war. Epiphanias, er ist das strahlende Licht. Er ist es, auf dessen Sein und Wirken Gottes ganzes Wohlgefallen ruht. Sexagemesene, er ist der Sämann, der sein Wort großzügig auf den Acker und auf den Acker der Welt ausstreut. Estomini, er ist der starke Fels, auf dem wir stehen. Innovakivit, er ist der eine, der den Lockruf des Feindes widersteht und der weder Macht noch Ehre haben will, obwohl er wohl aber uns. Letare, er ist das Weizenkorn, das stirbt und gerade so das fruchtbare Leben lebt, das je gelebt wurde. Judika, er ist der herrschen könnte und sich bedienen lassen dürfte, aber lieber dient und sein Leben für uns verschenkt. Nur eine alte Tradition? Nein, Bilder einer Ausstellung, gemalt von den Augenzeugen. Für uns, damit wir sehen, wer Jesus ist. Wer Jesus für uns ist, damit wir damit Kraft bekommen, das Warten zu ertragen, die Enttäuschung wegzustecken und zu bleiben. Darum heute noch einmal nicht irgendein beliebiger Sonntag, der da heute ist, sondern der letzte Sonntag nach Epiphanias, ein Christusfest. Seht doch, was wir mit eigenen Augen gesehen haben. Christus ist es, er ist der eine, sein Auftrag hat eine himmlische Bestätigung. Haltet durch, haltet fest. Jesus, bist du da draußen? Oh ja, und heute seht ihr dieses Bild, als der im strahlenden Licht steht, der wirklich im Auftrag des Herrn unterwegs ist. Und Petrus hat hier noch eine zweite Hilfe. Die erste Hilfe, wir waren dabei, wir sind die Augenzeugen. Und es gibt viele weitere Augenzeugen. Die zweite Hilfe, das prophetische Wort knipst das Licht an. Petrus spricht über das, was er gesehen hat, aber dann geht er weiter und nun redet er vom prophetischen Wort, das wir haben. Und er sagt, wenn es nun manchmal so schwer ist, wenn ihr weiter warten müsst, im Kleinen wie im Großen, dann, liebe Schwestern und Brüder, dann tut ihr gut daran, an diesem prophetischen Wort festzuhalten. Gemeint ist hier Prophetie, die wir haben, nämlich als Buch, als Bibel. Jetzt tatsächlich lautet der Rat, lest die Bibel mit offenem und bereitem Herzen und kommt in Staunen, was der Heilige Geist heute tut. Wenn ihr das prophetische Wort habt und tut ihr gut daran, uns gerade in dunklen Zeiten festzuhalten, dann. Er hat dafür ein tolles Bild. Petrus sagt, dass die Worte der Bibel ein helles Licht sind, eine starke Lampe in dunklen Tagen. Wie die Tageslichtlampe an Wintertagen, wie ein Morgenspaziergang übers verschneite Feld in der Sonne nach sehr trüben Tagen. Und wir wissen jetzt ja auch, wovon wir da zurzeit reden. Trübe Tage. Aber es kommt noch besser. Petrus setzt ein weiteres Bild auf dieses erste Bild drauf. Das Wort, das wir haben und an dem wir festhalten, lässt den Morgenstern in unseren Herzen aufgehen. Der Morgenstern. Die Worte der Bibel, sie sind ein Licht im Dunkeln, okay, aber sie tun etwas an uns, mehr noch in uns, in unserem Herzen, lässt sie den Morgenstern aufgehen. Und der Morgenstern ist noch nicht die Sonne. Der Morgenstern ist die Venus, der Stern am Himmel, am Nachthimmel, der am hellsten erstrahlt, kurz bevor es dämmert und Tag wird. Wörtlich steht hier der Phosphorus geht in euren Herzen auf. Der Phosphorus geht in euren Herzen auf. Der Phosphorus ist der Morgenstern, der Lichtbringer, der Hellmacher. Der geht in euren Herzen auf. Das passiert, wenn ihr am prophetischen Wort festhaltet, wenn ihr euch dem Wort der Bibel aussetzt, hörend, lauschend, harrend, neugierig, wartend, betrachtend, sehnend, suchend. Dann knipst der Geist in euch das Licht an. Der Lichtträger, der wahre Morgenstern, macht es hell und klar in euch, wo es vorher finster und kalt war. Darin steckt ein Nein und ein Ja. Nein, der Morgenstern geht noch nicht auf über der Welt. Der Morgenstern ist nicht das helle Licht, die Sonne. Aber der Morgenstern schafft Licht in euer Herz. Aber der Herr lässt weiter auf sich warten. Und ja, er zündet in euch das Licht an, das euch Mut und Hilfe gibt, trotz allem zu hoffen, Jesus ist da draußen. Epiphanias, ein bisschen von dem Licht, das die Augenzeugen sahen auf dem hellen Berg. Ein bisschen von dem Licht strahlt jetzt in euren Herzen auf. Der Morgenstern eben, der vor der Sonne kommt, der geht auf, euch, die ihr das Wort liebt und ehrt und achtet und hört und betrachtet. Und wenn wir jetzt die beiden Ratschläge zusammenfügen und sagen, die Bilder einer Ausstellung und der helle Morgenstern, wie wäre es, wenn wir neudeutsch einen Deal machen würden für die nächsten Wochen zwischen, also eine Verabredung mit uns selber machen würden, für die nächsten Wochen zwischen heute, Weihnachten, heute und Ostern. Wenn wir die prophetischen Worte lesen würden, jeden Tag von jetzt bis Ostern und dabei den Bildern der Ausstellung folgten, den Texten des Kirchenjahres, die im Losungsheft, immer unten rechts stehen. Tageslese steht, Entschuldigung, unten links. Links stehen. Tageslese steht rechts unter. Links sind die Bibelworte für jeden Tag, orientiert an den Tagen des Kirchenjahres. Und dann über die Feiertage, durch die Fastenzeit bis zu den heiligen drei Tagen, Karfreitag bis Ostern kommen würde. Und das Bild von Jesus in uns, um das Bild von Jesus in uns anzureichern und zu vervollständigen und mehr von ihm zu sehen. Mit der Bitte und der Hoffnung, dass der Morgenstern so in unserem Herz aufgeht. Und wenn das geschieht, dann setzt sich eine Gewissheit in uns fest, es wird Tag ganz bestimmt, denn Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nahe? Jesus ist kommen, nun springen die Bande, Stricke des Todes, die reißenden zwei. Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Versteht ihr das? Es ist noch nicht der helle Tag. Wir sind, wenn wir auf die Veranda schauen, in viel Dunklem. Aber Jesus ist kommen. Das ist, was Petrus uns sagt, stocknüchtern und hoffnungsvoll zugleich. Was haben wir? Wir haben sein Wort. Und dann mag es geschehen, hier und dann, wenn wir singen, wenn wir beten, wenn wir hören, uns gegenseitig helfen, trösten, wenn wir den Segen empfangen oder Brot und Wein genießen, wie nächsten Sonntag. Dann geht der Morgenstern in unseren Herzen auf. Christus, Phosphorus, der Lichtträger. Wir haben sein Herz als ein Licht am dunklen Ort. Und zuweilen geht der Morgenstern in unseren Herzen auf, trotz allem Gewissheit, trotz allem Frieden, trotz allem Geduld, trotz allem Hoffnung, trotz allem Jesus. Für uns selbst, für unsere arme Seele, für unseren müden Leib, für unseren müden Leib, für unsere schlimmen Schmerzen, für unsere enttäuschte Hoffnung, für unsere Schuld, für unser Ungenügen, für unsere Kinder und ihre Nöte, für unser Alleinbleiben. Jesus, Morgenstern, der Morgenstern in unseren Herzen. Und es wird nicht immer dunkel bleiben. Jesus ist wirklich schon da, da draußen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr, ich danke dir für dieses große Wort heute Morgen, wo wir von Augenzeugen hören dürfen, wie dein Vater, Gott im Himmel, Schöpfer und Herrscher der Welt, dich gesegnet hat, dich bestätigt hat, dir Allmacht gegeben hat, dich groß gemacht hat in Herrlichkeit, in einer Herrlichkeit und Klarheit, wie sie Menschen nicht aushalten können. Und ich danke dir für dieses Bild und ich danke dir für die vielen, vielen anderen Bilder, die wir in deinem Wort lesen können, wo wir hören, sehen und begreifen können, wie gütig, mächtig, liebevoll, voll Gnade du warst. Und dass es auch für uns gilt, dass dieses Bild von dir größer werden kann in uns. Darum bitte ich dich für den Morgenstern, dass er aufgehen darf in unseren Herzen, auch wenn wir aus dem Fenster sehen, vor die Veranda treten und nur Dunkelheit sehen, gibst du uns Licht in unser Herz, eine Hoffnung, dass es anders wird, dass du wiederkommst in großer Herrlichkeit, in Macht, dass du diese Welt, alle Kreatur erlösen wirst eines Tages. Da wollen wir weiter und immer neu dran glauben. Da gib uns die Gnade, die Kraft und die Freude dazu. Amen.